Am Sonntag ist eine Ära zu Ende gegangen. Angela Merkel ist bald nicht mehr Bundeskanzlerin. Klar. Aber haben wir auch das Ende der Volksparteien erlebt? Zusammengenommen sind SPD und Union nicht mal mehr von jedem Zweiten gewählt worden. Die Regierungsbildung wird schwieriger, das erleben wir gerade. Bündnisse mit drei Partnern sind notwendig. In den Niederlanden hat man damit Erfahrung. Die großen Parteien sind schon vor über 20 Jahren pulverisiert worden. Das Parteiensystem ist zersplittert. 19 Parteien sind heute im Parlament. Regiert wird das Land aber trotzdem. Was können wir in Deutschland von den Niederlanden lernen? Darüber spreche ich mit dem ehemaligen Berater des Ministerpräsidenten und intimen Kenner der niederländischen Politik, Paul Schnabel. Jasper von Altenbockum, Innenpolitikchef der FAZ, glaubt nicht ans Ende der Volksparteien. Das muss er uns erklären und dafür kommt er auch gleich ins Studio. Wir sprechen auch mit Christoph Ploss, dem Hamburger CDU-Vorsitzenden. Bei der Bundestagswahl hat seine Partei in Hamburg nur 15,5% der Stimmen erhalten. Er fordert jetzt eine personelle Verjüngung innerhalb der Union, eine Neuaufstellung. Willkommen im FAZ-Podcast für Deutschland. Ich bin Timo Steppert, Politikredakteur bei der FAZ. Heute ist Dienstag, der 28. September 2021. Schön, dass Sie mit dabei sind. Die CDU-Niederlage am Sonntag hat für Abgeordnete, die abgewählt wurden, Konsequenzen. Sie und ihre Mitarbeiter verlieren ihre Jobs. Meine Kollegin Anna Schiller und ich haben mit zwei Abgeordneten gesprochen, die ihr Mandat verloren haben. Frank Heinrich aus Chemnitz und Astrid Mannes aus Darmstadt.
Ich habe in meinem Umfeld, mir und anderen, immer gesagt, wenn ich mir eine Art Plan B und meine Sorge da reinkippe, fehlt mir am Schluss die Energie oder der Teil der Energie, um ordentlich mich ganz auf den Wahlkampf zu konzentrieren und auf meine Partei. Und deshalb habe ich seit gestern Morgen darüber nachgedacht.
Ich sag mal, ich habe jetzt am Montag meine Wohnung hier halt kündigen müssen, muss die jetzt halt noch auflösen, muss hier das Büro im Prinzip auflösen, guck natürlich, dass die Mitarbeiter irgendwo, das wäre mir persönlich, ich würde besser schlafen, wenn ich wüsste, meine Mitarbeiter stehen hier nicht auf der Straße, sondern sind irgendwo gut untergekommen. Da fühle ich mich verantwortlich und guck natürlich jetzt da auch, wie kann ich die gut unterstützen.
Frank Heinrich hat sein Mandat an einen AfD-Politiker verloren.
Wir haben tatsächlich unseren Anspruch, Menschen davon zu überzeugen, die AfD zu wählen und zurückzugewinnen, also wieder CDU zu wählen, dem sind wir nicht gerecht geworden.
Astrid Mannes sieht ein Versagen des CDU-Kanzlerkandidaten Armin Laschet.
Ich glaube, dass wir uns keinen Gefallen mit dem Spitzenkandidaten getan haben. Er hatte halt sehr schlechte persönliche Umfragewerte und konnte die im Laufe des Wahlkampfes auch nicht verbessern. Es sind gravierende Fehler während des Wahlkampfes ja nun auch passiert.
Christoph Ploss ist Hamburger CDU-Vorsitzender. Seine Partei hat nur 15,5% der Stimmen in der Hansestadt erhalten. Heute ist Ploss auf der Titelseite der Hamburger Morgenpost. Bruchlandung eines Überfliegers, heißt es da. Ich wollte von ihm wissen, was aus seiner Sicht die Gründe für das schlechte Abschneiden sind.
Ich glaube, dass in Hamburg, genau wie in allen anderen Bundesländern, wir sehr stark den Gesamttrend gespürt haben. Das kann man ja überall feststellen, von Flensburg bis Garmisch-Partenkirchen, von Aachen bis Frankfurt-Oder. Und auch wir in Hamburg sind nicht davon verschont geblieben. Und deswegen ist das natürlich auch für uns eine sehr bittere Wahlniederlage und ein sehr bitterer Wahlsonntag. Wir konnten uns in Hamburg natürlich auch nicht vom Bundestrend abkoppeln. Letztlich war das vor allem eine Frage in Hamburg genauso wie überall anders, wer wird der nächste Bundeskanzler? Und da haben sich viele eben auch gegen Armin Laschet entschieden.
Was ein Fehler, dass Armin Laschet Spitzenkandidat der Union wurde?
Also es ist jetzt immer schwer zu sagen, wie wäre das mit anderen Personen ausgegangen. Klar ist auch, viel schlechter hätte es natürlich nicht laufen können. Und natürlich müssen wir auch in der Analyse klar sagen, dass im April, als die Kanzlerfrage oder Kanzlerkandidaturfrage innerhalb der Union geklärt wurde, möglicherweise zu wenig darauf geachtet wurde, was die Wähler wollen, sondern einige eher in Kategorien gedacht haben, wie zum Beispiel, wer hat das Zugriffsrecht und welcher Landesverband soll welche Rolle einnehmen. Und das sind nicht Kategorien, in denen Wähler denken.
Mehr ein Funktionärsdenken.
Die Wähler wollen am Ende eine Person wählen, die sie für kanzlertauglich und kanzlerfähig halten. So, und deswegen muss so etwas bei den zukünftigen Aufstellungen der Maßstab sein, wenn wenn wir wieder ähnliche Personalfragen haben.
Wenn die Wähler Armin Laschet offenbar nicht für kanzlerfähig halten, sollte er dann jetzt versuchen, sollte die Union versuchen, jetzt die nächste Bundesregierung einzuführen?
Also wir haben ja trotz des sehr, sehr unbefriedigenden Wahlergebnisses immer noch sehr, sehr viele Millionen Menschen in Deutschland, die uns wählen. Und viele haben auch damit immer noch die Hoffnung, dass wir viele Punkte umsetzen, für die wir im Wahlkampf geworben haben. Zum Beispiel die Menschen zu entlasten und nicht zu belasten, dass wir Klimaschutz innovationsgetrieben und mit neuen Technologien angehen und für viele andere Punkte, für die wir stehen. Deswegen halte ich jetzt wenig davon, dass wir einfach sagen, wir stehen nicht für Gespräche bereit, wir sind nicht mal bereit zu sondieren. Man muss jetzt ausloten, was geht. Aber klar ist auch, dass dieses Ergebnis kein Auftrag zur Regierungsbildung ist. Und es ist auch ein Ergebnis, was uns etwas demütig werden lassen muss. Der Ball liegt jetzt aus meiner Sicht bei FDP und Grünen, die entscheiden müssen, auch mit wem sie koalieren wollen. Und dementsprechend kann ich jetzt nur sagen, wir stehen bereit. Wir sollten als Union immer die Bereitschaft haben, auch gestalten zu wollen. Aber wir können jetzt keinen Regierungsanspruch aus dem Ergebnis ableiten.
Heißt das denn, dass es innerhalb der Partei, jetzt mal unabhängig vom Regieren, Konsequenzen braucht? Heute Nachmittag konstituiert sich die Unionsfraktion. Braucht es Konsequenzen? Also ich meine, fast minus 9 Prozentpunkte, die die Union einstecken musste. Das historisch allerschlechteste Ergebnis. Teilweise viele Abgeordnete, Direktmandate wurden verloren. Braucht es dafür Konsequenzen?
Also es ist doch völlig klar, dass wir uns nach so einem Wahlergebnis auch personell erneuern müssen, dass auch jüngere Köpfe rankommen müssen und stärker jüngere Köpfe auch in Verantwortung kommen müssen. In welcher Form das geschieht, das finde ich, sollten wir aber jetzt nicht heute in der Fraktion klären und beantworten, sondern wir haben jetzt erstmal die Sondierungsgespräche vor den Augen. Danach sollten wir gucken, wie wir uns personell aufstellen, weil wir dann ja auch wissen, werden wir doch noch Teil einer Regierung oder müssen wir in die Opposition gehen? Das sind ja die beiden Möglichkeiten. Und ich finde, dass wir die Personalfragen erst dann klären und beantworten können, wenn wir dort Klarheit haben.
Zuletzt gab es Kritik von Gesundheitsminister Spahn, der die Verjüngung, so wie Sie, gefordert hat, was natürlich gegen einen 60 Jahre alten Parteivorsitzenden auch zu verstehen ist oder als Kritik an ihm. Herr Kretschmer hat gesagt, da gibt es eigentlich keinen Regierungsauftrag, wir sollten uns zurückziehen. Braucht die CDU im Moment mehr Geschlossenheit oder die Aufarbeitung der Wahlergebnisse?
Also wenn wir uns jetzt alle zerlegen und wochenlang oder monatelang nur mit uns selbst beschäftigen und aufeinander losgehen, dann wäre das aus meiner Sicht falsch. Und das würde auch die Lage der Union nicht verbessern. Wir brauchen aber trotzdem natürlich in einigen Fällen eine stärkere inhaltliche Positionierung und Profilierung. Und wir brauchen eben auch neue Köpfe, die das glaubwürdig nach außen hin verkörpern. Da fällt mir zum Beispiel der Name Carsten Linnemann ein, aber es gibt sicherlich auch noch andere Namen, die man nennen müsste.
Was für eine Position zum Beispiel? Wo könnte man für die Erneuerung sorgen?
Wie gesagt, also ich würde jetzt so vorgehen, dass wir sagen, wir führen jetzt die Sondierungsgespräche. Mhm. Das sollte auch nicht zu lange dauern. Also wir können uns in Deutschland jetzt auch nicht erlauben, dass wir monatelang uns alle im Kreis drehen und sondieren und nichts vorangeht. Also wir sollten die Frage, wer die nächste Regierung stellt, aus meiner Sicht in den nächsten Wochen zügig klären. Und danach wissen wir ja, was Sache ist. Also gehen wir als Union in eine Regierung oder gehen wir in die Opposition? Und danach können wir dann genau auch beantworten, wer welche Rolle einnimmt. So würde ich vorgehen. Deswegen spielen diese Personalfragen aus meiner Sicht heute in der Fraktion auch noch keine entscheidende Rolle.
Hm. Zum Schluss, haben Sie das Gefühl, dass das jetzt das Ende auch der Volkspartei CDU zumindest in Großstädten war, wo wir wie in Hamburg jetzt solche Ergebnisse von 15,5% gesehen haben?
Also natürlich haben wir in allen Großstädten als CDU im Moment zu kämpfen. Wir sehen aber, dass wir teilweise auch überdurchschnittlich gute Ergebnisse erzielen können im Rahmen dieses Gesamttrends, wenn das personelle Angebot stimmt. Also ich habe selber zum Beispiel in meinem Wahlkreis 5,5 Prozentpunkte mehr Erststimmen erzielt als Zweitstimmen. Und es gibt auch andere Kollegen, die gut abgeschnitten haben im Vergleich zum Gesamttrend.
Hm. Vielen Dank.
Gerne doch.
Erleben wir das Ende der Volksparteien? Um darüber zu sprechen, habe ich mir den Innenpolitikchef der FAZ, Jasper von Altenbockum, ins Studio eingeladen. Herr von Altenbockum, Was ist überhaupt eine Volkspartei?
Eine Volkspartei ist, mal übertrieben gesagt, die Gesellschaft im Kleinen. Jetzt nicht unbedingt im sozialen Sinne, aber was Interessen angeht, was Milieus angeht, was politische Konzepte angeht, die sich durchaus widersprechen können, die aber in der Volkspartei dazu führen, dass im Parlament sich Fraktionen bilden, die im Grunde genommen mit der Meinungsbildung und der Willensbildung schon sehr weit fortgeschritten sind. Und das Ergebnis ist eine leichtere Konsensbildung im Parlament.
Das heißt, die Größe ist gar nicht entscheidend für Volksparteien?
Nicht unbedingt. Also ich glaube, man kann natürlich sagen, wenn das eine der Fall ist, dann ist das andere wahrscheinlicher. Also wenn sie einen Querschnitt der Gesellschaft natürlich abbilden und einen guten Wahlkampf führen, dann führt das natürlich eher zu einem starken Ergebnis, als wenn sie von vornherein sagen, ja, wir wollen aber nur zum Beispiel FDP, wir fokussieren uns auf Mittelstand und Selbstständige. Das, also die, oder auf ganz, oder wie das in der Weimarer Republik war, da war das Zentrum ja fast schon sowas wie eine Volkspartei, aber die haben sich eben auf die Katholiken konzentriert. Mhm. Die Protestanten waren draußen, also hat man erstmal nur die Hälfte der Leute berücksichtigt.
Alle wollen ja gerne Volkspartei sein. Die Grünen versuchen es auch. Die sagen dann zum Beispiel, im Osten müssen wir stärker werden. Die haben sogar Polizistengruppen, die sich, Polizei Grün zum Beispiel, die sich so organisieren. Gelingt denen das denn?
Ja, ich glaube, Parteien, die sich aus Programmen heraus entwickeln, die also ein ganz starkes spezifisches Anliegen haben. Die haben es natürlich schwerer, sich in die Breite der Gesellschaft zu entwickeln, als Parteien, die von vornherein sagen, wir sind gar nicht darauf aus, jetzt ein ganz bestimmtes Programm durchzusetzen, sondern uns geht es einfach nur darum, im Parlament und bei den Entscheidungen ein möglichst konsensuales Modell durchzusetzen, damit man die Gesellschaft zusammenhängt, den Staat zusammenhängt und so weiter. Das ist ein, würde ich sagen, ist ein völlig unterschiedlicher Ansatz. Also um mal konkret zu werden, bei der Union wird ja immer gerne gesagt, ja, für uns ist das christliche Menschenbild ausschlaggebend. Mhm. Das ist ja, also für, programmatisch ist das ja wirklich sozusagen fast nichts. Ja, also da, ja, das ist
auch
einfach.
Das würden wahrscheinlich auch alle anderen unterschreiben, dass sie das christliche Menschenbild auf eine gewisse Weise.
Ja, aus dem folgt natürlich dann vieles. Ja, Subsidiarität oder dass der Staat jetzt nicht alles machen kann. Die Freiheit des Einzelnen und Eigenverantwortung, das können sie daraus alles ableiten. Und das diffundiert dann sozusagen in die einzelnen programmatischen Felder und führt zu ganz bestimmten Konsequenzen. Sie können aber auch zu ganz unterschiedlichen Konsequenzen kommen, die dann in der CDU aber irgendwie zusammenfinden müssen. Aber das Gemeinsame ist immer diese Wurzel im Grunde genommen. Umgekehrt ist es bei, zum Beispiel bei den Grünen, die kommen aus dem Umweltschutz, das ist ihr starkes Anliegen. Wer da mitmachen will, der soll mitmachen und wer nicht, der bleibt halt draußen. Bei dieser Wahl kann man das ganz gut verfolgen. Das hat zur Folge, dass zum Beispiel Leute mit Hauptschulabschluss kaum die Grünen gewählt haben. Aber die Hochschulabschluss hatten, sehr viele. Also sie sind da schon sehr eingeengt.
Wenn wir jetzt aber damit zu tun haben, dass zum Beispiel auch in der Union, wir werden ja gewisse Brüche sehen. Da wird es vielleicht auch um die Führungsfrage gehen, wenn es jetzt nicht gelingt, Teil der nächsten Bundesregierung zu werden. Also man hat es dann ja schnell mit so einem sich selbst zerlegen, mit so einer Form des Sektierertums fast schon zu tun. Da ist dann von Rechtsschwenk oder von Links, also dass die verschiedenen Fraktionen da sind. Ist das dann eigentlich das größte Problem, auch in der Opposition Volkspartei zu bleiben und sich nicht zu zerfleischen?
Ja, auf jeden Fall. Das ist natürlich, Sie haben natürlich als Volkspartei erstmal den Anspruch, Sie machen das ganze Jahr, um zu regieren, nicht um in die Opposition zu gehen. Also Volkspartei zu sein, hat per se den Anspruch, in die Regierung zu kommen. Jetzt nicht unbedingt immer mit der absoluten Mehrheit, aber das ist natürlich wünschenswert und das ist natürlich indirekt auch immer der Anspruch jeder Volkspartei, das zu erfüllen. Aber ich glaube, bei der Frage Opposition oder Regierung oder in die Situation, in der die Union jetzt ist, spielt natürlich auch eine Rolle, Führung, Personal, Leute, die das verkörpern können, die diese ganzen Widersprüche auch irgendwie aufnehmen und nicht mehr allzu wichtig erscheinen lassen. Da wird die Volkspartei natürlich zu so einer Art Idealtypus. Ja. Ohne Persönlichkeiten, die das Ganze irgendwie repräsentieren, geht weder Volkspartei noch Programmpartei oder Klientelpartei oder sowas. Das sind so ein bisschen brauchen die Leute, die das können. Armin Laschet hat es ja wirklich fast schon penetrant versucht es immer noch. Er hat ja immer gesagt, ich bin derjenige, der Brücken bauen kann, der im Team arbeiten will, der die Partei zusammenführen will. War eine Reaktion auf eine gewisse Polarisierung, die sich innerhalb der Union abgespielt hat, aber auch in unserer Gesellschaft. Aber aus der Ausgangslage heraus, aus der er agieren musste, ist ihm das im Wahlkampf nicht gelungen. Und ich würde mal fast sagen, ihm wird das auch jetzt nach der Wahl nicht gelingen.
In den Niederlanden, ich spreche später mit jemandem, der dort den Ministerpräsidenten beraten hat, da ist es so, dass wir es mit vielen kleinen Parteien zu tun haben und dass die Regierungsbildung deutlich schwerer geworden ist. Die gelten ja so ein bisschen als Vorbild bzw. als Demokratielabor in Westeuropa. Heißt es, wenn wir eine schwächere CDU haben, eine SPD, die auf ungefähr gleichem Niveau am Ende ist, zusammen zwei Volksparteien, die unter 50% bleiben, dass in erster Linie die Stabilität, die wir sonst so lange in Deutschland geschätzt haben, dass die zurückgeht und dass wir uns auf kompliziertere Bündnisse, auf sehr viel Ausgleich innerhalb der Regierung, nicht innerhalb der Parteien einstellen müssen?
Ja, auf jeden Fall. Also natürlich ist es für uns eine neue Situation, dass die Dreier- oder Vierer-Koalition zum Regelfall wird und nicht mehr die Zweier- oder Dreier-Koalition, wie es früher war. Ich bin da nicht so pessimistisch. Ich glaube, dass das auch in so einer Situation, wie wir sie jetzt haben, durchaus Mehrheiten von 30 oder 40% möglich sind. Also wenn man sich mal guckt, wie volatil die Umfragen sind, da ist ja sehr viel auch möglich, ja. Aber der Alltag wird schon so sein, wie wir es jetzt erlebt haben. Ich würde aber auch sagen, wenn man den Vergleich zu den Niederlanden zum Beispiel sieht, die Volksparteien sind natürlich auch eine sehr deutsche Vorstellung. Ja, die kommt aus der Nachkriegszeit, weil man die Erfahrung der Weimarer Republik hatte und die nicht wieder machen wollte. Das führte dann, ist auch eine Illusion vielleicht, zu der Vorstellung, am besten wäre es eigentlich, wenn es so wie in Amerika wäre, zwei stabile Parteien und die wechseln sich dann ab, was in der Regierung. Ja. Das war so die Idealvorstellung. War sehr angelsächsisch geprägt, auch von Großbritannien.
Catch-all-Partys, ja.
Genau. Und das ist aber, wie wir jetzt sehen, weder Großbritannien noch Amerika sind jetzt unbedingt stabiler als unsere Demokratie. Das heißt, es war schon in gewisser Weise eine Illusion zu glauben, dass sich Stabilität schon per se einstellt, nur weil man wenig Parteien hat. Das glaube ich auch nicht. Insofern, also ich würde jetzt nicht sagen, dass unsere Demokratie jetzt instabiler wäre, bis auf, wenn man auf so Länder wie Thüringen oder Sachsen-Anhalt, ich glaube auch in Sachsen werden wir das erleben, wenn natürlich die Extreme so zunehmen, dass die alten Volkspartei, nicht nur die beiden, sondern jetzt auch die Grünen und so, die ja durchaus den Anspruch haben, zu einer Volkspartei werden zu können, wenn die unter 50% liegen oder unter 60%, dann wird es natürlich sehr schwierig. Also das ist dann aber eher ein Gegensatz zwischen extremistisch und demokratisch traditionell.
Wenn die Spitzenkandidaten so eine unglaubliche Bedeutung inzwischen haben, wir haben es in Österreich gesehen mit Sebastian Kurz, nimmt dadurch die Bedeutung der Partei auch ab?
Ja, das, wie gesagt, das ist die Kehrseite der Volkspartei. Sie werden solche widersprüchlichen Strömungen, die sie dann in einer Volkspartei haben, nur bündeln können, wenn sie die entsprechenden Personen haben und den entsprechenden Spitzenkandidaten oder noch besser den entsprechenden Amtsinhaber, weil der erfüllt dann den Anspruch ja am besten. Ja, er bündelt nicht nur Widersprüche, sondern er sitzt auch noch in der Regierung. Bei Sebastian Kurz muss man sagen, er hat es natürlich schon sehr weit getrieben. Also da muss man sich fragen, wer eigentlich mit wem. Also ob die Partei mit Sebastian Kurz oder Sebastian Kurz hält sich eine Partei, mit der er ins Amt kommt. Also diese Tendenzen gibt es. Ich glaube auch zum Beispiel, das ist ein Vorbild von Markus Söder, der argumentiert so, Partei neuen Typs.
Ja, genau.
Und der Partei neuen Typs heißt schon noch Volkspartei, aber mit einer starken, auf die Person zugeschnittenen Führung eines Einzelnen. Und das ist ja durchaus ein Erfolgsrezept. Das hat es auch in der Vergangenheit bei uns schon gegeben. Also ich meine, Adenauer war, glaube ich, kein einziges Mal in der Parteizentrale. Und in gewisser Weise kann man sogar sagen, auch Bei Angela Merkel ist das so. Nur sie wird wahrscheinlich als Kanzlerin in die Geschichte eingehen, wo man am Ende gar nicht mehr weiß, in welcher Partei war sie nochmal. Also da ist das dann sozusagen auch diffundiert in die andere Partei. Aber sie war auch natürlich eine, wie man ja jetzt ganz deutlich sieht, ohne Angela Merkel ist die Union nur noch halb so viel wert.
Gutes Schlusswort. Dankeschön.
Bitte sehr. Danke Ihnen.
In den Niederlanden hat man schon sehr lange mit Koalitionen aus 3 bis 4 Partnern zu tun. Was können wir für Deutschland daraus lernen? Das will ich von Paul Schnabel wissen. Er saß für die linksliberale Partei D66 als Senator in der ersten Kammer und hat den Ministerpräsidenten der Niederlande Mark Rutte beraten. Herr Schnabel, wann hat denn die Zersplitterung der Parteienlandschaft in den Niederlanden begonnen? Und wieso sind heute 13 Parteien, wenn ich richtig gezählt habe, im Parlament?
19
sind im Parlament.
Parteien, ja.
Wann hat das alles angefangen?
Eigentlich ist es lange her. Wenn Sie sich vorstellen, dass wir hatten, könnte man sagen, so eigentlich so wie die CDU, wir hatten mal die Katholische Volkspartei. Und die alleine hatte so in den 50er, 60er und Anfang 70er Jahre so etwa 1/3 aller Stimmen. Dann sind die zusammengegangen mit den 2 protestantischen Volksparteien, als CDA, Christendemokratisch Appel auf Holländisch. Und die waren dann anfangs sehr erfolgreich. Aber im Augenblick ist das etwa, noch nicht 10% der Stimmen und der Sitze im Parlament. Unser Parlament hat 150 Sitze und das ist festgelegt. Das wird nicht mehr, wenn die Bevölkerung wächst oder so. Man könnte sagen, in den letzten 20 Jahren ist eigentlich die Zersplitterung immer weitergegangen. Es hat auch Versuche gegeben, so manche Parteien wieder sich zusammenzusetzen und zu integrieren. Aber das ist doch eigentlich, man könnte sagen, die Linke, die Grünen links, wie das hier heißt, die Grünen, das ist so eigentlich die einzige erfolgreiche Partei, die aus verschiedenen kleinen Parteien sich zusammengesetzt hat. Und das Christendemokratische Appell, das war früher die schwere Mittelpartei, Partei in der Mitte, genauso wie die CDU, CSU in Deutschland. Ja, die ist jetzt eigentlich ein Außenseiter und befindet sich auch in ziemlich schlechter Lage, innerhalb der Partei. Es sind viele, viele Querelen, viele Probleme und das sieht nicht sehr schön aus für die.
Die Niederlande gelten ja als Demokratielabor Westeuropas, also viele Entwicklungen, die sich später bei uns vollziehen, haben sich in den Niederlanden schon früher vollzogen. Jetzt ist es ja so, dass ihr Land trotzdem wirtschaftlich erfolgreich ist und vielleicht nicht ganz im Moment, weil da gibt's im Moment wieder so eine kleinere Regierungskrise, könnte man sagen. Aber trotzdem wird ihr Land, trotz der vielen Parteien, trotz der Vielstimmigkeit, ganz gut regiert. Wie gelingt das denn?
Ja, das hat doch damit zu tun natürlich, und das ist eigentlich auch in Deutschland so anders als in den angelsächsischen Ländern, dass natürlich so, man könnte sagen, die Ministerien, die Beamten und so weiter, dass die natürlich einfach nicht weiter regieren, aber weiter Politik machen im Sinne, dass die tun, was nötig ist. Und auch die Regierung, die jetzt, also wie wir das nennen, demissionär ist, eigentlich also nicht mehr regierungsfähig ist, macht doch alles, was eigentlich momentan notwendig ist, was sie nicht machen können. Und das ist im Augenblick, bringt viel Sorge mit sich, ist natürlich zum Beispiel die Nachhaltigkeitsfrage wieder zu lösen und die Naturkrise, die Klimakrise, um da noch richtige große Entscheidungen zu machen, das geht nicht im Augenblick, das ist nicht möglich. Aber ansonsten geht die Arbeit einfach weiter, kann man sagen. Es ist nicht so wie in angelsächsischen Ländern, dass eigentlich die ganze Führung der Ministerien abgelöst werden muss oder so. Es ist doch eine sehr kontinue Politik, die da gemacht wird.
Das heißt aber, wenn im Moment ist es, oder zuletzt war es so, dass 4 Parteien an einer Regierung beteiligt waren. Was bedeutet das? Ist das dann mehr Ausgleich? Ist das so wie in Österreich, wo die Grünen die Ökologie bekommen und die Konservativen die Einwanderungspolitik? Wie regelt man das da? Oder wird das dann immer im Einzelfall gemacht?
Ja, das ist bei uns eigentlich nicht so. Es ist bei uns so, dass also die Parteien, die eine Regierung bilden wollen und können, die setzen die Partei für, die setzen sich im Parlament zusammen und die machen dann so wie ein Koalitionsprogramm. Und dann ist es eigentlich nicht so, dass aber dann ist es nicht mehr so, dass man kann sagen, das ist ein Programm dieser Partei oder jener Partei. Das ist dann doch wohl ein gemeinschaftliches Programm, was alle Mitglieder im neuen Kabinett teilen müssen.
Das heißt aber, mein Eindruck ist so ein bisschen von der niederländischen Politik, dass die Stimmungen sehr schnell sich ändern. Also wir haben das gesehen, ich glaube, die Sozialdemokratische Partei van de Arbeid hat irgendwann vor 5 Jahren, war das glaube ich, ist so massiv abgestürzt. Das ist sicherlich, hatte das auch Gründe bei denen, aber von 24% 2012 auf unter 10%. Und die Frage aber so diese schnellen Stimmungsumschwünge, die durchaus möglich sind, dass mein Eindruck ist, dass da auch, sagen wir mal, die Basis einer, also da ist nichts sicher. Also das kann tatsächlich bei der nächsten Wahl wieder ganz anders ausgehen, dass die Leute sich sehr stark für eine Wahl entscheiden, aber nicht parteiengebunden sind. Teilen Sie diesen Eindruck?
Ja, da haben Sie recht, das ist immer weniger so. Dass also die Tradition und, naja, eigentlich kann man sagen, in Deutschland sieht man doch auch gleiche Tendenzen, dass die Traditionssachen so, meine Eltern waren sozialdemokratisch, also ist das auch meine Partei, ich stamme aus einer katholischen Familie und so, da war es ganz selbstverständlich, dass man natürlich für die katholische politische Partei sich damit verbunden fühlte. Das ist alles nicht mehr so. Und das heißt natürlich auch, dass Leute dann sehr schnell, manchmal schon per Woche oder pro Monat und so, sich entscheiden für eine andere Partei. Meistens wohl in die gleichen Richtung, links, rechts oder progressiv, konservativ oder so. Das geht so ein bisschen hin und her. Und das ist eigentlich die neue Sache da drin. Und das sind natürlich die populistischen Parteien, die manchmal so eher rechten Zügen zeigen. Und manchmal auch eher, progressive oder soziale Merkmale haben. Meistens sind die sehr stark auf die Wohlfahrtsstaatssachen orientiert. Die wollen das absolut nicht, dass das weggeht. Aber Immigrationspolitik ist dann wieder sehr, sehr konservativ und auch die Grenzen zu und Holland für die Holländer und so, solchen Sachen. Naja, nicht ganz neu für Deutsche, würde ich sagen, das zu hören. Das ist bei uns natürlich auch so.
Ja.
Und das kann sehr schnell ändern. Und unser System, anders als in Deutschland, wir haben natürlich keine 5%-Hürde.
Da kommt man viel schneller ins Parlament, ja.
Ja, wenn man 60, 70.000 Stimmen auf sich versammeln kann, dann kommt man schon ins Parlament.
Und das ist dann lange vor der AfD, hat sich so die PVV und auch andere rechtspopulistisch-islamfeindliche Parteien haben sich so im Parlament festgesetzt. Was mich interessieren würde zum Abschluss, wenn Sie sagen, die Stimmungen ändern sich so schnell, was bedeutet das denn für die Koalitionsparteien? Alle Parteien müssen sich ja die ganze Zeit versuchen zu profilieren, wenn sie wissen, dass da eigentlich nichts wirklich sicher ist.
Ja, das ist auch wirklich das Problem in der heutigen Politik. Natürlich, da haben Sie ganz recht. Das ist wirklich, das macht alles sehr unsicher. Macht auch, dass, jetzt wird darüber gesprochen, sollen wir wieder Neuwahlen haben, weil es nicht gelingt. Aber für die meisten Parteien ist das die haben keine guten Aussichten auf ein erfolgreiches Ergebnis aus dieser Neuwahl. Also ich gehe davon aus, dass man versuchen wird, doch eine neue Koalition zustande zu bringen, vielleicht mit einer Minderheitsregierung und dann versucht, zu koalieren mit verschiedenen Parteien und dann doch mehrheitlich zu Entscheidungen zu kommen.
Das heißt, da haben wir eine Schlussfolgerung, wenn diese Zersplitterung auch in Deutschland sich fortsetzt, dass man zumindest diese Stabilität, auf die man sich verlassen kann, die auch 16 Jahre Angela Merkel ausgezeichnet haben, auf die können wir uns dann wahrscheinlich nicht ganz so sehr verlassen, sondern eher in unruhige Zeiten dann gehen.
Ich denke schon, wenn ich mich erinnere, vor 40, 50 Jahren war doch eigentlich die Erwartung, dass Deutschland so ein Zwei-Parteien-Staat-System, dass das eigentlich die Zukunft für Deutschland wäre. Wenn ich es jetzt richtig sehe, dann sind es ja so 6 bis 7 Parteien schon, die im Parlament vertreten sein werden. Und dann auch, dass es auch Koalitionsverhandlungen gibt, die vielleicht, ich weiß nicht, aber doch nicht so leicht sein, wie es heute Morgen vorgestellt wurde, nicht? Und ich denke, dass das so bleibend ist, dass also ja, dass die nicht so sehr die Ideologien, aber die Gefühle, die immer wichtiger sind in der Politik, in der Bevölkerung, sich immer ja entscheidender in der politischen Arbeit durchsetzen werden und dass das auch für die Regierungsarbeit sicher nicht leichter macht.
Vielen Dank, Herr Schnabel.
Ja, gern geschehen.
Die CSU stand seit Sonntag eigentlich hinter Armin Laschet, dem CDU-Vorsitzenden. Am Dienstagnachmittag hat Markus Söder, der Ministerpräsident von Bayern und CSU-Vorsitzende, jetzt aber sehr ausdrücklich dem SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz gratuliert und gesagt, dass es nun seine Aufgabe sei, eine Regierung zu bilden. Am Ende einer Pressekonferenz mit Alexander Dobrindt sagte er mit einer gewissen Häme:
Und wir sehen uns wahrscheinlich ja nach der Fraktionssitzung wieder.
Die würde ich nicht verpassen an dieser Stelle.
Dankeschön.
Söder meinte die Fraktionssitzung am Dienstagabend. Kommt es zur Abrechnung? Der abgewählte Abgeordnete Frank Heinrich sagt:
Ob es eine Abrechnung gibt? Puh, ich vermute, dass ein bisschen Unmut hochkommt, ob es wirklich zu einer Art Antrag kommt oder ähnliches. Das glaube ich eher nicht.
Mehr dazu hören Sie morgen im FAZ-Podcast für Deutschland mit meiner Kollegin Katrin Jakob. Um die Produktion der heutigen Sendung hat sich Katharina Schneider gekümmert, Mitarbeit Anna Schiller. Danke Ihnen fürs Zuhören. Anmerkungen und Kritik gerne an podcast@faz.de.
Mein Name ist Dr. Tilman Rümenapf, niedergelassener Kinder- und Jugendarzt hier im Ennepe-Ruhr-Kreis. Die Einführung der Telematik sehe ich durchaus als Chance, aber aktuell fällt das System oft aus und es gibt viel zu wenig technischen Support. Dafür geht eine Menge Zeit drauf, in der ich die Kinder nicht genügend betreuen kann. Das muss sich ändern.
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.